ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Das Schicksal eines jeden Menschen, glaube ich, ist, in welche Umstände, in welche geografische, familiäre, aber auch politische Situation wird er hineingeboren. Und mein Schicksal eben war, dass ich in eine sehr politische Familie hineingeboren wurde und quasi mit Beginn der Schule, 1969 wurde ich als Erstklässler eingeschult, immer auch, gerade als Jugendlicher, im Zentrum politischer Auseinandersetzung bis hin zu politischer Stürme stand, sodass eben mein Leben sehr stark von fremden Mächten bestimmt wurde und es eine große Herausforderung für mich war, innerhalb dieser Rahmenbedingungen dann auch meinen eigenen Weg zu finden.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Walter Kohl ist der ältere Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl. In seiner Kindheit und Jugend leidet er jahrelang unter heftigem Mobbing. Als Erwachsener ist er stark belastet durch die CDU-Parteispendenaffäre und durch den Suizid seiner Mutter. Über diese Erlebnisse und wie er sich in der Suizidprävention engagiert, spricht Walter Kohl in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Und mein erster Schultag war im Sommer 1969. Ich bin Jahrgang 63, bin also mit 6 Jahren in die erste Klasse Grundschule gekommen. Und das war ein regnerischer Tag. Wir standen da mit Schultüten, wie das so ist, erster Tag, sind in die Klasse eingerückt. Dann begann der Unterricht und wir hatten irgendwann die erste große Pause. Alle Kinder auf den Hof, riesige Pfützen, weil, wie gesagt, starker Regen an dem Tag war. Und dann ging's los. Haut dem Kohl aufs Maul, Scheißkohl, also jetzt noch völlig harmlos, erste Klasse. Und dann brach eine Schlägerei aus. Im Rahmen dieser Schlägerei, weil eben verschiedene Kinder mich angriffen, wurde ich unter anderem auch in die Pfütze gestoßen, war dann klatschnass. Pause war zu Ende. Ich triefend nass zurück in den Unterricht. Die Lehrerin schaut, ich bin ja nass und offensichtlich ist was passiert in der Pause. Und dann, was war los? Ja, der Walter hat geschlagen. Und daraufhin hat die Lehrerin mich gefragt, ob ich geschlagen hätte. Ich habe dann wahrheitsgemäß verkürzt geantwortet, ja, was ja richtig war, ich habe ja auch geschlagen, aber ich war nicht in der Lage, in dem Alter, in der Situation zu sagen, aber ich wurde vorher angegriffen. Ich habe nur die Frage, hast du geschlagen, ordnungsgemäß mit ja beantwortet. Daraufhin hat die Lehrerin gesagt, du kommst nach vorne und ich musste meine Hände flach ausstrecken. Und sie hat mit einem ungefähr 40, 50 Zentimeter langen Lineal mit Stahlkante, mit Metallkante, voll auf meine Fingerknöchel geschlagen, um mir A zu sagen, es wird nicht geschlagen, und B allen anderen zu sagen, niemand schlägt. Alle anderen haben natürlich höhnisch gelacht, weil der Konsensus war ja, ich habe geschlagen. Ich habe daraufhin angefangen zu weinen, das weiß ich noch ganz genau, und saß in der Klasse völlig allein, obwohl ich ja mitten in der Schulklasse saß, und bin dann nach Hause gekommen, offensichtlich mit Dreck verschmiert. Erster Schultag war natürlich für meine Mutter jetzt nicht unbedingt das, was sie sich erwartet hatte. Und auf die Frage, was ist denn passiert, habe ich gesagt, ja, die anderen haben mich geschlagen und die Lehrerin auch. Weil ich war ja gar nicht in der Lage, das zu erzählen. Und meine Mutter meinte dann nur lapidar, naja, dann darfst du halt nicht schlagen. Und in dieser Situation, das weiß ich noch genau wie heute, war mir klar geworden, irgendwie passe ich nicht in diese Klasse rein. Und das war der Beginn dieses Lebensabschnitts, der viele Jahre ging, in dem man sich sozusagen kindlich oder später auch als Jugendlicher als Fremdkörper gefühlt hatte und auch immer wieder eingeholt wurde von Dingen, von deren Realität oder Dimension man ja in der Altersklasse auch gar nichts wusste. Es hat ganz wesentlich an verschiedenen Punkten gehangen. Der erste Punkt war, hatte ich Lehrer, die das qua Autorität unterbunden haben? Oder hatte ich Lehrer, die das befeuert haben? Das war schließlich die Zeit der 70er Jahre, eine extrem ideologische Zeit. Und das ging hin und her. Wir sind dann umgezogen. Aus der Schule, die ich jetzt geschildert habe, war in Ludwigshafen-Gartenstadt. Dann sind wir nach Oggersheim umgezogen. In die frisch dritte Klasse bin ich dann gekommen. Dort hatte ich eine traumhaft gute Lehrerin, die Frau Bendel. Und da war überhaupt nichts. War 2 Jahre, also dritte, vierte Klasse war Frieden. Dann kam ich ins Gymnasium, Karl-Bosch-Gymnasium. Und die ersten 5, 6 Jahre im Karl-Bosch-Gymnasium waren die Hölle. Also ich bin sehr oft geschlagen worden. Und dann muss man dazu sagen, das war ja auch der Beginn des deutschen Linksterrorismus. Das heißt, ab Anfang der 70er Jahre war ja eine zunehmende Verschärfung der terroristischen Bedrohung. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Entführung von Peter Lorenz. Warum? Ich hatte ihn vor der Entführung kennengelernt und habe ihn nach der Entführung, und das war 1975, da war ich 12, wieder getroffen in einem Sanatorium in der Südpfalz, wo er sich von den Folgen der Entführung erholen wollte, geheilt wurde. Und ich weiß noch, als Kind war das für mich ein großer Schock zu sehen, wie dieser Mann unter diesen Folgen der Entführung gelitten hat. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, die Jahre 74 bis 78, und da können Sie sich ausrechnen, wie alt ich war, waren so extrem von der Sicherheitssituation her, dass viele Polizisten nicht mehr Wachdienst bei uns am Haus machen wollten, weil es zu gefährlich war. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel 100 Morddrohungen erhalten. Das Haus wurde umgebaut in einen Bunker. Ich habe das ja auch in meinem ersten Buch beschrieben, wie ich in Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs 1976 ein, ich nenne das jetzt mal BKA-Briefing, bekommen habe, wo klar wurde, okay, wenn ich entführt werde, habe ich zu sterben, maximal 5 Millionen D-Mark Lösegeld, wenn es politische Forderungen gibt, bist du tot. Wir haben trainiert, wie ich in diesen Nachrichten, die dann geschickt werden, Codewörter einpacken kann, so dass man die Rasterfahndung optimiert. Also Beispiel, es gab ein Wort für ich höre Züge, ich höre Straßenverkehr, ich weiß, wo ich bin. Also ist praktisch wie eine Vokabelliste für Entführung.
In dieser Zeit wird Walter Kohl morgens von einem Polizeiwagen zur Schule gebracht, begleitet von SEK-Beamten mit Maschinenpistolen.
Der Wagen hielt direkt vom Schultor, was natürlich immer ein Event war. Wer wird schon mit Maschinenpistolen in die Schule gefahren? Jetzt stellen sich mal 7., 8. Klässler vor. Dann steige ich aus und dann bin ich allein in der Schule. Das ist absurd. Also die damalige Zeit war von einer solchen, ja, man kann es schon fast sagen, Idiotie geprägt, in der du natürlich als Kind überhaupt keine Macht hast, irgendwas zu tun. Und mein Problem war dieser Moment, wenn ich sozusagen aus dem Polizei, es war ein Zivilfahrzeug, ausgestiegen bin und dann diese 3 Schritte über den Bürgersteig gegangen bin und dann sozusagen durch das Schultor in den Schulhofbereich rein. Ab dann begann der Krieg. Und dann wurde ich wieder abgeholt. Ich wollte zum Beispiel auch in den Tennisclub rein, damals. Und dann stand die Polizei mit der Maschinenpistole in der Armbeuge am Tennisplatz. Mit dem Ergebnis, dass alle Eltern allen Kindern verboten haben, mit mir Tennis zu spielen. Weil ich war ja ein Sicherheitsrisiko. Also ich könnte das beliebig erweitern. Es gab ganz viele Situationen. Und das war, ja, ich würde sagen, all in knapp 8 Jahre, die ich auch irgendwo als, naja, überzogen vielleicht, aber so eine Art Gefängnisaufenthalt in Erinnerung habe, weil man eben komplett reduziert war. Und wenn Sie das parallel sehen mit dem normalen, ich nenne es jetzt mal Entwicklungsweg eines Jungen, und ich könnte noch viele solche Beispiele erzählen, in denen ich Kopf in Toilette und ähnliche Dinge mehr, wie mir passiert sind. Das war schon eine sehr belastende Zeit. Und verschärft wurde die im Gymnasium durch verschiedene Lehrer, vor allen Dingen auch Lehrerinnen, muss man ganz deutlich sagen, die eben auch vor der Klasse gesagt haben, hoffentlich wirst du bald entführt, das würde ich loswerden. Also von der Pädagogik her fragwürdig, wenn ich das mal so sagen darf. Und wie wir 20 Jahre Abitur hatten, 2002, haben dann verschiedene Lehrer sich auch versucht, bei mir zu entschuldigen bei der Abi-Feier. Aber ich habe ihnen dann nur lapidar mit erklärt, dass ich sie für pädagogische Monster halte, dass ich mit ihnen nichts zu tun haben will und dass sie ungefähr 25 Jahre zu spät sind.
Erst in der 9. Klasse beginnt sich langsam etwas zu verändern. Walter Kohl findet endlich Anschluss in der Klassengemeinschaft.
Wir hatten einen Schullandheim-Aufenthalt in St. Peter-Ording, das weiß ich noch, das ist so ein großes campusähnliches Gelände. Und in diesem Schullandheim-Aufenthalt war eine 10. Klasse aus unserem Gymnasium und wir als 9-Klässler. Wir spielten Fußball. Und dann ist der Ball irgendwie weit weggeflogen in den Bereich, wo die 10-Klässler waren. Ich bin dann rübergelaufen, um den Ball zu holen. Und dann wollten die 10-Klässler mich schnappen. Und das Erste, und das war für mich ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Und in dem Moment kam dann, also wie die angefangen haben, mich zu bedrängen, um mir den Ball wegzunehmen, die 10-Klässler, kamen Leute aus meiner Klasse, meiner 9. Klasse, gerannt und schrien laut, lass den Walter in Ruhe. Und das war ein erstes Mal, dass ich mich wirklich als Teil der 9. Klasse gefühlt habe. Und ich wurde verteidigt. Und das sind so zwei Eckpunkte, dieses erste Mal mit der Einschulung und diese Situation auf dem Bolz- oder Fußballplatz in St. Peter-Ording. Und danach wurde es viel besser, dann war ich ja auch einer der Großen, das ist ja auch ein physisches Thema. Und ab der 10., 11. Klasse hat mich dann niemand mehr angefasst. Ich habe dann auch Judo gemacht im Judo-Club in Ludwigshafen. War auch körperlich viel stärker. Ich war in der 7., 8. einer der Kleinen. In der 10., 11. dann bin ich extrem gewachsen in den Jahren. Auch einer der Großen. Und dann war sozusagen auch eine völlig neue Situation gegeben. Aber die Phase 1., 2. Klasse und dann von der 5. bis zur 9., wie gesagt, das waren sehr anstrengende Jahre.
Nach der Schule geht Walter Kohl erstmal zur Bundeswehr. Danach lebt er insgesamt 9 Jahre im Ausland, unter anderem in den USA, wo er auch studiert.
Wie ich dann aus der Schule rauskomme, war ich ja bei der Bundeswehr als Reserveoffizier in der Jägertruppe, in der 2. Kompanie Jägerbataillon 542 in Bexbach. Ich war viel in Hammelburg auf der Kampftruppenschule und das war eine super Zeit. Also ich bin ein begeisterter Anhänger der Wehrpflicht. Ich bin dafür, dass jeder Mann, ich betone das jetzt mit Doppel-N hinten, eine gute Infanterieausbildung hat. Und gerade in der heutigen Zeit, im Ukraine-Krieg, zeigt sich ja, dass Wehrhaftigkeit jetzt nicht im aggressiven, sondern durchaus in einem Schweizer Verständnis der beste Schutz gegen Aggressoren aller Art ist. Wir haben Häuserkampfausbildung gemacht, Waldkampf, Jagdkampf, also das volle Programm, was man eben auf der Kampftruppenschule macht. Ich war auch in Verantwortung, weil leider mein Zugführer sich schwer verletzt hat, sodass ich als junger Kerl, als Fähnrich, einen kompletten Infanteriezug geführt habe. Und das waren extrem positive Lehrjahre. Danach war ich lange in den USA, habe dort studiert, das war eine super Zeit. Also ich kann nicht sagen, dass das Ganze nur negativ war. Ich habe halt sehr früh gelernt, dass ich mein Leben gestalten muss und dass ich Wege gehen muss, die eben anders sind wie die Menschen, also meine Kumpels, mein Umfeld, üblicherweise gehen. Wenn man in Ludwigshafen auf dem Karl-Bosch-Gymnasium war, dann hat man in Mannheim, in Heidelberg, in Kaiserslautern, in Karlsruhe studiert. Viele sind bei uns in die BASF gegangen, ich würde sagen 3/4 unseres Jahrgangs. Und ich bin eben gezielt ins Ausland gegangen, weil ich auch weit weg wollte. Und es hat auch alles wunderbar funktioniert, bis zur deutschen Wiedervereinigung, weil dann wurde das ganze politische Wirken meines Vaters sehr international. Ich habe 1990 in einer großen Investmentbank in New York bei Morgan Stanley angefangen zu arbeiten. Und das war dann auch die Zeit, wo es viele Diskussionen gab in USA, wird Deutschland zu einem neuen 4. Reich? Also das war eine reale Diskussion. Ich hatte dann Hakenkreuze auf meinem Tisch und so, weil auch viele Leute gesagt haben, sie wollen nicht mit mir arbeiten, weil die Großeltern oder wer auch immer von den Deutschen umgebracht worden sind in den Lagern, in Konzentrationslagern. Das war dann schon wieder schwieriger, da habe ich mich auch wieder durchgesetzt. Also Es war über 2 Jahrzehnte, war es eigentlich immer ein Auf und Ab, aber für meine Begriffe ein insgesamt positiver Weg. Ich bin auch gar kein negativistischer Typ, ganz im Gegenteil, sondern ich habe immer für mich reklamiert, ja, die Situation ist, wie sie ist, das kann man nicht ändern, aber man muss das Beste draus machen. Und das Beste heißt ja auch immer innovativ sein. Das hat sich ja letztlich wie ein Faden durch mein ganzes Leben durchgezogen, bis heute, dass Innovation und, ich sage immer diesen Satz, der für mich ganz wichtig ist, vor der Welle sein, ein ganz zentrales Lösungsmittel ist, um nicht in irgendwelche furchtbaren Selbstmitleidkrisen abzurutschen oder zu sagen, oh Gott, wie schlimm und schlecht ist die Welt. Weil ja, ich hatte Belastungen, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die mindestens die gleichen, wenn nicht noch krassere Belastungen hatten oder haben. Und ich heiße ja Walter, das hat einen bestimmten Grund, weil der älteste Bruder meines Vaters, der Walter Kohl, Jahrgang 1925, den ich nie kennengelernt habe, leider, von dem mein Vater mir aber sehr viel erzählt hat, der ist ja 1944 im Spätherbst noch als junger 19-jähriger Soldat an der Westfront gefallen. Und wenn ich mir vorstelle, ich stehe dann in Haltern, das ist in Westfalen, an seinem Grab, da gucke ich sozusagen auf meinen eigenen Grabstein, da steht ja Walter Kohl, ja, und 1925 bis 1944 steht auf dem Grabstein, dann werde ich demütig, weil ich sage, ja, stell dir vor, ich wäre dann dort in der gleichen Familie geboren worden.
Nach Deutschland zurückgekehrt, baut sich Walter Kohl ein neues Leben auf, privat und beruflich. Doch die CDU-Parteispendenaffäre zerstört alles.
Ja, der Punkt kam durch die Parteispendenaffäre, weil ich hatte wieder alles aufgebaut und dann kam 2001 die Parteispendenaffäre. Und die Parteispendenaffäre hat ja in ihrer vollen Wucht auch die Familie oder die Familien betroffen. Dass das nicht anerkannt oder nicht gesehen wird, ist eine Sache, aber das ändert ja nichts an der Realität. Und ich kann in dem Zusammenhang die Tochter von Wolfgang Schäuble zitieren, die gesagt hat, lieber nochmal Rollstuhl wie einmal Parteispendenaffäre. Ich glaube, in dem Zitat steckt sehr viel drin. Die Parteispendenaffäre hat meinen geplanten beruflichen Weg komplett zerstört. Sie hat mein soziales Umfeld bis auf wenige Kontakte, also weniger als eine Handvoll, auch zerstört. Und der entscheidende Punkt war ja der Suizid meiner Mutter 2001 im Juli in meinem Kinderzimmer, in meinem Kinderbett bei uns daheim in Oggersheim. Und dieser Suizid hat natürlich eingeschlagen, ja, das ist wie so ein Tsunami oder Bombe, suchen Sie sich einen Begriff aus. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Und dann kommt auch irgendwann dieser Punkt, ich will nicht mehr. Und die Suizidforschung zeigt ja ganz deutlich, dass das ein Prozess ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Auslöser. In meinem Fall hat es sicherlich sehr viel mit Bilanz zu tun. Ich war in der Altersklasse knapp 40, um die 40. Und das ist ja auch eine Altersklasse, in der man Bilanz zieht. Und wenn man sozusagen immer wieder diesen Berg hochläuft, um dann Knüppel zwischen die Beine zu bekommen, die man ja nicht selber verursacht hat. Ich habe ja mit der Parteispendenaffäre 0,0 zu tun gehabt, gar nichts. Die meisten Dinge habe ich aus den Medien erfahren. Dann ist das an einem gewissen Punkt schwer und dann erscheinen Dinge auch sinnlos. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Sinnlosigkeit. Ja, und so kam es eben zu meinem harten Suizidversuch, den ich bewusst nicht beschreibe, Stichwort Werther-Effekt, da werde ich auch mich nicht zu äußern.
Der Suizid seiner Mutter und das plötzliche Ende seiner Karriere stürzen Walter Kohl in eine tiefe persönliche Krise. Am Ende versucht er, sich das Leben zu nehmen.
Der erste Gedanke war, nicht mal das kannst du. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es war wirklich so. Und dann habe ich einen ganz verrückten Zufall erlebt. Ich saß im Frühling, also dieses Aufblühen der Natur, was ja die schwierigste Zeit für suizidale Menschen ist, allein im Wohnzimmer, in meiner damaligen schon völlig zerstörten ersten Ehe. Wir waren quasi schon in Scheidung. Und ja, guckte vor mich hin, wusste auch nichts mit mir anzufangen. Und dann sehe ich eine Frauenzeitschrift auf dem Tisch liegen. Und ich mache gern Kreuzworträtsel, also blätter ich durch die Frauenzeitschrift, um das Kreuzworträtsel zu finden. Und beim Durchblättern finde ich eine Überschrift, also wenn man so durchblättert, so angelesen sozusagen, trotzdem Ja sagen zum Leben. Jetzt können Sie sich vorstellen, in der Situation ist diese Überschrift wie ein Elektroschock. Ich habe daraufhin den Artikel gelesen und das war ein Artikel über eine Frau, eine philippinische Oppositionspolitikerin, die in den Kerkern von Marcos, Sie erinnern sich, den Diktator, Furchtbares erlebt hat und gesagt hat, dieses Buch, Trotzdem Ja sagen zum Leben, von Viktor Frankl, hat mich durch diesen Horror getragen. Boah, ich hatte noch nie von einem Viktor Frankl gehört und war völlig platt erstmal, aber ich habe sofort eine Energie gespürt, bin daraufhin losgezogen, habe das Buch mir besorgt. Und es gibt heute keine Veranstaltung. Ich habe jetzt gerade gestern wieder in Altenstadt hier bei uns um die Ecke in der Wetterau Suizidpräventionsveranstaltungen machen, wo ich nicht diese Geschichte und dieses Buch erwähne und empfehle. Und habe dann das Viktor Frankl-Buch gelesen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Da ist dieser Mann, Jahrgang 1905, ich habe dann später mich viel intensiver mit ihm beschäftigt. Dieser Mann beschreibt, wie er durch den Horror, er war in Auschwitz, dann in Dachau, in einem Nebenlager später von Dachau, Türkheim, das ist da in der Nähe von Augsburg, und wie er dann 45, ich sag mal, 19 tot in der Typhusbaracke liegend von amerikanischen Truppen, einer texanischen Division, befreit wurde. Und dann habe ich mir gesagt, ich sitze hier in diesem schönen Wohnzimmer, ich blicke in diese Natur, es ist Frieden und du kriegst es nicht hin. Das ist Scham. Und ich finde, Scham ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Scham als Energie, als Angst, Form von Angst, so muss ich sagen, ja unfassbar viel Energie ist. Und wir haben ja mal in der Schule gelernt, dass Energie nicht verloren geht. Sie wandelt sich. Ja? Energieerhaltung. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wenn ich diese Schamenergie, die ich mir sozusagen vorgestellt habe, wie so ein riesen Eimer voller Energie, jetzt ist sehr lapidar, alleinhaft gesprochen, wenn ich die anders hätte, was könnte ich dann aus meinem Leben machen? Das war ein absoluter Schlüsselmoment. Und ich habe daraufhin angefangen, mich intensiv mit erstmal der Biografie von Viktor Frankl zu beschäftigen. Und mit seiner Lehre, seiner Logotherapie. Und ich empfehle jedem in meinen Veranstaltungen Suizidprävention, bitte beschäftigt euch mal eine Stunde mit Viktor Frankl und schaut euch die Grundzüge der Logotherapie an. Weil Logotherapie steht ja als dritte Wiener Schule, Freud ist der erste, Adler macht die zweite, für die sinnzentrierte Lebensführung. Und das war ein absoluter Wendepunkt. Und da war mir klar, ich kann als Mensch immer wieder neu anfangen. Und Sinnsuche ist nicht etwas Abstraktes, sondern es ist immer der Weg in die nächste richtige Entscheidung. Frankl sagt zum Beispiel, zwischen Reiz und Reaktion liegt unsere Freiheit. Ja? Wenn ich das jetzt übertrage auf eine Schulsituation, wo ich offensichtlich überfordert war als Kind, als Jugendlicher, dann war der Reiz des Geschlagenwerdens und die Reaktion und diesem Abstand bis zur Reaktion, da liegt meine Freiheit. Und wie ich das erkannt habe, das war ein erster großer Wendepunkt in das Leben, das ich heute führe. Und dann kamen noch zwei weitere Wendepunkte, aber das war sozusagen die große Weichenstellung. Ja, nicht nur leben zu wollen, sondern leben zu gestalten. Das ist nochmal ein großer Unterschied für meine Begriffe. Nein, die Logotherapie war deshalb entscheidend, weil die Logotherapie hat mir gezeigt, dass die Uhr nicht abgelaufen ist, sondern ich jederzeit sozusagen neu einsteigen kann. Ich bin ja jemand, der aus einer ZDF-Welt kommt, Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe Volkswirtschaft studiert, ich war im Investmentbanking, ich war in der kaufmännischen Leitung von großen Betriebseinheiten und dementsprechend sind das ja von der Typologie her eher Menschen, die, sagen wir mal, nicht so einen guten Zugang zu eigenen Emotionen haben. Und über Frankl habe ich gelernt, dass das völlig okay ist. Und dann habe ich das gemacht, was typischer Controlling-Ansatz ist. Ich habe mir Ziele gesetzt. Ich habe gesagt, okay, in den nächsten 100 Tagen möchte ich etwas Zweites finden. Und das Interessante ist ja im menschlichen Leben, dass wenn Sie wissen, dass Sie was suchen, dann sehen Sie ja auf einmal ganz viele Dinge. Wenn wir zwei jetzt entscheiden würden, wir wollen einen blauen BMW kaufen, dann sehen wir schlagartig ganz viele blaue BMWs in der Stadt, die wir vorher überhaupt nicht wahrgenommen haben, weil unser Hirn ist darauf ausgerichtet, okay, wir suchen blaue BMWs. Und genauso ist es in Anführungszeichen mit Lebensgestaltung. Die nächste Reaktion, die ich danach dieser Frankl-Episode hatte, war ein Trotz nach dem Motto, jetzt hast du da umfangreich studiert, hast du auch was gelernt fürs Leben. Und die erste Antwort war, naja, wahrscheinlich nicht oder doch. Ich bin darauf in den Keller gegangen, da habe ich so Umzugskartons mit meinen alten Mitschriften, Büchern aus den verschiedensten Veranstaltungen. Und da kann man schon mal pauschal alle VWL-Themen abhaken. Ne? Also irgendwelche ISLM-Kurven oder irgendwelche Makro-Mikro-Geschichten. Ich sag's mal, völlig irrelevant. Okay, aber ich hatte mal einen Zusatzkurs gemacht, die Geschichte der Philosophie. Und da bin ich rein, in Anführungszeichen, in diesen Teil der Kiste und habe was rausgezogen. Und was habe ich in der Hand? Die Vorlesung über die Stoiker. Und so bin ich zu Seneca, Epiktet und Marc Aurel zurückgekommen, weil ich erinnerte mich grob, ja, da gab's mal eine Prüfung und da hat man da irgendwas für gelernt und das war in grauer Vorzeit. Alles verstaubt. Und dann habe ich angefangen, Epiktet, Seneca und Marc Aurel richtig zu bearbeiten. Und auf einmal hatte ich wie so ein Bergsteiger, der vorher hilflos in der Wand hing, zwei Griffe, wenn Sie so wollen, an denen ich mich festhalten konnte. Und dann kam ein dritter Griff und das war die Frage, wie gehe ich mit meinem Glauben um? Ich war als Kind und Jugendlicher sehr aktiv, auch in der katholischen jungen Gemeinde. Ich war ein sehr religiöser, ein gläubiger Mensch. Das hat sich dann auch ein Stück weit verloren, verlaufen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich ein Projekt. Ich bin geschieden, sitze eh dumm rum allein sozusagen, will kein Fernseh gucken und so. Und dann habe ich gesagt, ich lese jetzt nochmal das Neue Testament komplett, aber nicht der Reihe nach, also Markus bis Johannes und dann immer 1, 2, 3, 4, 5, sondern alle vier nebeneinander, immer 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Und das schreibe ich mir auf Flipcharts, jetzt bin ich wieder ganz Controller. Im Gang an der Wand habe ich mir Flipcharts hingehängt, die Sachen auf, die mir aufgefallen sind. Das war für mich nochmal eine ganz tolle Übung, zu sagen, wie finde ich meinen Weg zurück, auch zu Quellen, zu Weisheiten und zu dieser Gewissheit, dass ja viele Fragen schon beantwortet sind, aber ich gar nicht weiß, wo die Antworten liegen. Also ein bisschen Schatzsuche nenne ich das jetzt mal. Und aus diesem Dreieck, Logotherapie auf der einen, Unterseite sozusagen die Stoiker und oben in der Spitze des Dreiecks, wie so ein Geodreieck von der Schule, kann man sich das vorstellen, meine christlichen Überzeugungen, ist dann sozusagen ein Raum für meine Seele entstanden. Und in diesem Raum für meine Seele konnten viele Leute einziehen. Ob das jetzt ein Raoul Wallenberg war, den ich sehr bewundere, oder eine Teresa von Avila, eine Hildegard von Bingen, oder aber auch eine Amseln Grün. Und so bin ich dann ja zum Beispiel über viele Umwege an Amseln Grün geraten und wir haben sogar ein gemeinsames Buch geschrieben und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Also Sie sehen, das war sozusagen dieser Aufbruch, der dann dazu geführt hat, dass ich nicht vor der Welle war, wie es jetzt im beruflichen Kontext war, aber dass ich sozusagen auf eine Expedition gegangen bin. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auch raus aus Suizidalität, ist dieses Öffnen für die Welt. Dieses Öffnen für die Dinge, die dir Kraft, die dir Freude, die dir Zuversicht, Sinn und damit auch Machbarkeit geben. Und das ist mein Plädoyer in einem meinen Veranstaltungen, aber auch mein Plädoyer in meinem privaten und beruflichen Umfeld. Und so möchte ich eigentlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterleben, so es mir vergönnt ist.
Mit neuer Zuversicht startet Walter Kohl beruflich noch einmal durch und findet dabei unerwartet auch privat neues Glück.
Ja, und dann habe ich mir eben überlegt, okay, was machst du jetzt beruflich? Und bin dann über einen Zufall in das Thema Autoindustrie gerutscht. Will heißen, ich habe gelernt, dass deutsche Automobilhersteller und große Zulieferer sich den ostasiatischen Markt, insbesondere Korea und China, erschließen wollen mit dortigen Zulieferern, also Tier 2, Tier 3 Zulieferer, und habe dann mit einer damaligen Bekannten eine erste Firma gegründet. Und das war dann ein harter Weg, Start-up-Weg würde man heute sagen, hat aber sehr große Früchte getragen, weil das kleinere Erfolgserlebnis, die Firma hat Erfolg gehabt, die konnten wir 2018 auch sehr gut verkaufen. Und das viel Wichtigere war, ich habe dann meine Geschäftspartnerin geheiratet, das ist meine heutige Frau, Kyung Suk. Also ich kann jedem empfehlen, machen Sie ein Startup, da lernen Sie sich richtig gut kennen. Und das ist dann eine gute Grundlage für eine Ehe. Und das ist vielleicht mit die beste und wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben gefällt habe, mit Kyung Suk zusammen eine neue Zukunft zu beginnen. Und das ist für mich die Umsetzung von vor der Welle sein, weil wir haben in der Industrie, sprich in der Autoindustrie, damals im Karosseriebau, Stichwort Umformtechnik, Werkzeugbau, etwas gemacht, was 5 bis 10 Jahre vor der Zeit war. Dann sind wir natürlich mit dieser Welle langsam eingeholt worden, das ist ganz klar. Und dementsprechend haben wir dann auch die Firma verkauft. Und ich bin jetzt wieder in einem Startup aktiv und habe noch andere Startups gehabt, auch unter anderem mit meinem Bruder. Und wir waren immer sozusagen von der Innovationszeit her und von Timing her und von den technisch-inhaltlichen Schwerpunkten diesen gefühlten Schritt schneller. Und das ist im Prinzip mein Rezept an der Stelle.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Walter Kohl bis heute aktiv in der Suizidprävention.
Meine Aufgabe ist, das Bewusstsein zu öffnen, Suizidalität aus der Tabuzone rauszuholen und zu informieren. Ich bin kein Therapeut. Ich kann und will und werde auch nicht therapieren. Ich kann den Menschen nur helfen, indem ich sage, haben Sie den Mut, sich jetzt diese Hilfe zu holen? Also Beispiel, wenn Sie hier in der Region sind, in Frankfurt, da ist es natürlich dieses Netzwerk, Frankfurter Netzwerk Suizidprävention, Franz, wo ich ja auch der Schirmherr bin, eine super Anlaufstelle, um eben sich die notwendigen Beratungs-, Betreuungs- und Therapieangebote zu holen. Ich kann die Menschen nur ermuntern zu sagen, gehen Sie raus und holen Sie sich diese Hilfe. Mehr kann und will ich nicht tun. Ich bin Unternehmer, ich bin Familienvater. Das Thema Suizid spielt jetzt in unserem Podcast eine enorme Rolle, aber es ist sicherlich nicht das dominierende Thema in meinem Leben. Da darf jetzt gar kein falscher Eindruck entstehen. Ich möchte einfach nur dafür werben, dass wir als Gesellschaft mit diesem Thema, das ja mehr Menschenleben kostet wie Drogentote, Mordopfer und Unfalltote zusammen, ein Mehrfaches, dass wir damit anders umgehen. Das ist mein Ziel. Aber nicht die Therapie und die Unterstützung einzelner Menschen, weil dafür bin ich nicht qualifiziert. Ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, ist, dass man Kraft sammelt im ersten Schritt, dass man Ressourcen, wie das so schön heißt, für sich eröffnet und dass man sich Schritt für Schritt stärkt. Das ist wie so eine Art Fitnessprogramm, ne? Wenn Sie lange Jahre auf der Couch gesessen sind, können Sie keinen Marathon laufen. Dann müssen Sie anfangen zu trainieren und dann ist vielleicht 500 Meter Laufen am Anfang ein großer Erfolg. Ja. Und das ist für mich der erste wichtige Schritt, dass man sagt, okay, ich will was tun. Egal, was es ist. Und tun Sie etwas, das für Sie Sinn ergibt. Und Sinn jetzt im Frankl'schen Sinne, etwas Positives, etwas, was den Menschen, das Ihnen, was dem Umfeld, der Natur nützt. Gehen Sie raus, sitzen Sie nicht daheim. Das ist der allererste Schritt. Und der zweite Schritt ist, malen Sie sich einen Traum. Und der Traum kann ja ganz unterschiedlich sein. Der kann sein, ich fahre mit dem Segelboot um die Welt. Der kann sein, ich sitze in einem schönen Haus und habe eine glückliche Familie. Der kann aber auch sein, ich, was weiß ich, leite eine große Firma. Es ist ganz egal, was Sie als haben. Und nutzen Sie diesen Traum als inneren Nordstern. Aber nicht verkrampft, sondern als Freude. Und entdecken Sie die vielen Momente der Freude, die vielen kleinen Momente der Freude. Ja. Auf der letzten Seite der Zeit, der Wochenzeitung, gibt es immer diese schöne Spalte, die ich gerne lese. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, was mir besonders sozusagen widerfahren ist. Diese kleinen Momente, entwickeln Sie diese Momente. Und schätzen Sie wert, was Sie für die anderen tun können, aber schätzen Sie auch wert, was andere für Sie tun. Und ich glaube, wenn man sich auf diesen Weg begibt, kann man sehr, sehr viel erreichen. Aber, und das ist ganz wichtig, ich bin hier überhaupt kein Vorbild, seien Sie offen, ohne Scham und nehmen Sie Hilfe in Anspruch, nehmen Sie gute Ratschläge in Anspruch, nehmen Sie therapeutische Begleitung in Anspruch. Ich glaube, dann kann man ganz, ganz viel Positives für sich selbst bewirken.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Und jetzt habe ich noch einen Tipp, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gucken. Und zwar in der ARD-Mediathek. Die 38-jährige Maike ist sich ganz sicher, sie hat ADHS. Sie kämpft mit typischen Symptomen wie Konzentrationsstörungen, Unruhe, Impulsivität und geht mit einem enormen Leidensdruck durchs Leben. Unsere Kollegin Rieke von Why History hat Maike beim langen Weg zur Diagnose begleitet und gräbt tief in der Geschichte von ADHS, eine Störung, über die noch vor wenigen Jahrzehnten kaum etwas bekannt war. Heute wissen wir zum Beispiel, das Risiko, dass Kinder eines ADHS-Elternteils ebenfalls betroffen sind, das liegt bei 80%. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut rein in die neue Why History Reportage ADHS – Karriere einer Diagnose, ab jetzt in der ARD Mediathek. Und übrigens, auch in unserem Podcast Schicksal gibt es eine spannende Folge über ADHS. Da erzählt der Influencer und YouTuber Malte Zierden offen und eindrucksvoll über sein Leben mit ADHS.